D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ihr kennt die Warnmeldungen im Verkehrsfunk genauso wie Hans-Jürgen Bartsch. Auf der A sowieso kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Kann der nicht aufpassen, hat der nix in der Birne, sind so Gedanken, die dann auftauchen. Solche Geisterfahrer wird's in ein paar Jahren nicht mehr geben. Dafür gibt's dann andere, die haben nun wirklich nichts, aber auch gar nichts in der Birne. Autos ohne Mann am Steuer, reine Geisterfahrer, ohne Gehirn, nur mit Elektronik.
Die meisten Unfälle resultieren aus menschlichen Fehlern. Das autonome Fahrzeug braucht keinen Fahrer. Immer dann, wenn es Spaß macht, soll man auch die Möglichkeit haben, selber fahren zu dürfen. Welche Lichtverhältnisse haben Sie? Welchem Sensor können Sie unter welchen Bedingungen besser vertrauen? Das muss erkannt werden, diese Geste. Und die muss sicher erkannt werden, dass das Fahrzeug versteht. Die Person möchte nicht über den Fußgängerüberweg, ich darf weiterfahren. Es geht hier um die Erkennung von Hindernissen vor dem Fahrzeug.
Das Fahrzeug muss andere Verkehrsteilnehmer nicht nur erkennen, es muss auch vorausberechnen können, wo sie sich hinbewegen werden.
Fangen wir, wie so oft im Hörsaal, ganz vorne an. Bei den ersten Autos, da gab es eine Kurbel, die musste man drehen, damit der Motor ansprang. Und dann husch husch auf den Fahrersitz. Ist heute Nostalgie. Und die Zukunft wird sein, ihr macht Online-Spiele auf eurem iPhone oder Laptop. Junge Eltern kümmern sich um ihre Kinder. Bloß hinter dem Steuer sitzt und fährt niemand. Jetzt nicht einwerfen, das kommt so nicht, ist es nämlich fast schon. Ihr erinnert euch, los ging's mit Tempomat, Spurhalteassistent und Einparkhilfen. Anders ausgedrückt, niegelnagelneue Autos fahren heute schon über weite Strecken vollkommen selbstständig. Siehe den amerikanischen Tesla S. Natürlich muss noch immer eine Person im Fahrzeug anwesend sein, die dennoch die volle Verantwortung übernimmt, rein rechtlich. Aber wir befinden uns schon auf der Hälfte der Strecke, um im Fachjargon zu bleiben, bis zur Serienreife. Bis also die Autos wie von Geisterhand gesteuert alles autonom durchführen werden. Der Ingenieur Dr. Thomas Schamm befasst sich tagtäglich mit der Entwicklung hin zu dieser schönen neuen Autowelt, und zwar am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Dort ist er verantwortlich für das Anwendungsfeld Mobilität und hat am 13. Januar 2016 darüber berichtet. Und zwar innerhalb der Vortragsreihe Forum Mannheim, die sich im dortigen Technoseum mit der Industrie 4.0 beschäftigt hat. Ein Auto, das selbst die günstigste Route berechnet, bremst, wenn ein Hindernis auftaucht und Staus optimal umfährt. Ach, was wird das schön und komfortabel sein. Was meint ihr, wenn ihr diesen Vortrag zum Thema Mobilität der Zukunft, autonomes Fahrzeug gleich gehört haben werdet? Bin gespannt.
Erstmal kurz auf die Potenziale durch automatisiertes Fahren zu sprechen zu kommen, bezogen auf zukünftige Mobilität. Da geht es zum einen darum, effizient steigern zu sein. Effizienz im Sinne des Verbrauchs des Fahrzeugs, aber auch im Sinne der Verkehrsdichte auf deutschen Straßen oder überhaupt auf den Straßen. Diese Verkehrsdichte wird zunehmend kritisch. Man sieht es oder hört es oft an den Staumeldungen. Hier wird eine effiziente Verkehrsausnutzung durch ein automatisiertes Fahrzeug kann sich verbessern. Die Sicherheit ist ein ganz zentraler Knackpunkt, wo immer wieder von der sogenannten Vision Zero gesprochen wird, nämlich der These, dass durch automatisierte Fahrzeuge ja hoffentlich gar keine Unfälle mehr passieren. Ich glaube nicht, dass es ganz so ist, aber natürlich hoffen wir, dass zumindest durch eine zunehmende Einführung intelligenter Fahrerassistenzsysteme die Unfallzahlen deutlich noch zu reduzieren sind. Der Komfort für den Nutzer ist ein ganz, ganz weiteres Merkmal dafür. Und der Komfort spielt sich nicht nur im Einzelfahrzeug, also in Ihrem individuellen Fahrzeug wieder, sondern kann sich auch einfach insgesamt in der Mobilität widerspiegeln. Dann ergeben sich intermodal, das ist vielleicht jetzt ein Begriff, den nicht jeder soweit schon direkt gehört hat, was damit gemeint ist, intermodale Mobilität, die übergreifende Mobilität über verschiedene Verkehrsmittel hinweg, ergeben sich Chancen durch automatisierte Fahrzeuge dahingehend, dass sie einfach relativ flexibel sind, wenn sie an einen Bahnhof fahren, sich ein Fahrzeug rufen, dort einsteigen können. Sie brauchen nicht mit ihrem Einzelfahrzeug das am Bahnhof unbedingt im Parkhaus abstellen oder sind gebunden an ihr eigenes Fahrzeug. Und natürlich das ganze Thema intelligent durch Vernetzung, durch Sensoren, Verbindung mit dem Smartphone, mit dem Smart Home. Sie kommen nach Hause und bevor Sie in die Garage fahren, fängt Ihre Heizung schon an, im Haus aufzuwärmen oder das Licht geht an und begrüßt Sie. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die wir geboten kriegen durch automatisierte, auch elektrische. Das ist ein Thema. Elektromobilität spielt dort eine große Rolle durch elektrische und auch vernetzte Fahrzeuge. Und diese Fahrzeuge bestehen aus deutlich mehr Komponenten als nur noch einem Motor, einem Getriebe und vielleicht die Steuerungseinheiten, die der Nutzer klassischerweise braucht. Erfolgreiche Umsetzungen automatisierter Fahrzeuge gibt es schon relativ lang. Und wenn man etwas zurückschaut, 1925 wurde in New York das sogenannte Radio Operated Automobile vorgestellt von Houdini. Das war also ein ferngesteuertes, aber ein richtiges großes Fahrzeug. Und danach gab es insbesondere in den 70er Jahren etliches an Aktivitäten tatsächlich durch die Militärforschung, die versucht haben, Fahrzeuge auf Autobahnen, auf längeren Strecken, auch auf sehr, sehr einfachen Strecken automatisiert zu betreiben. Das Ganze ist dann etwas zurückgegangen, weil man festgestellt hat, technologisch ist doch noch einiges, müsste ich an vielen Stellen Rechnerleistung, Sensorikkapazität, aber auch Steuerungsfähigkeit der Fahrzeuge noch mal etliches tun. Bis dann letztlich in Amerika die Wettbewerbe Grand Challenges und dann die DARPA Urban Challenge 2007 eigentlich einen neuen Meilenstein gebracht haben, nämlich auch das Auto oder diese damals sogenannten autonomen Fahrzeuge oder kognitiven Automobile in eine urbane Umgebung zu setzen und nachzuweisen, dass es möglich ist, auch in diesen urbanen Umgebungen anderen Fahrzeugen auszuweichen, sich an Verkehrsregeln zu halten und auch Ziele anzufahren, die vielleicht später dem sozusagen Kunden oder dem Nutzer helfen können. Aus dieser Urban Challenge heraus sind sehr viele Forschungsteams letztlich auch dann in die Industrie letztlich gegangen. Das wahrscheinlich markanteste, was daraus entstanden ist, sind auch die Google Self-Driving Cars. Das ist eine der Gruppen, die sich dann formiert hat, die tatsächlich in der Urban Challenge so zum ersten Mal auch diese Systeme so umgesetzt hatten. Das Audi Piloted Driving war natürlich stark in den Medien und die Bertha Benz Memorial Route 2013, wo ich auch nachher nochmal kurz drauf eingehen möchte. Heute sind wir an einem Punkt, dass sich alle relevanten OEMs und Tier 1s, das ist die Zulieferindustrie, sehr, sehr aktiv mit der Thematik beschäftigen. Das geht von den deutschen OEMs über die amerikanischen, jetzt die japanischen OEMs. Toyota hat mit einer Pressemitteilung gestartet, $1 Milliarde in dem Fall in Silicon Valley zu investieren, in ein Testcenter für automatisiertes Fahren. Und es ergeben sich auch in der Landschaft sehr, sehr viele neue Startups in Amerika, aber auch in Deutschland, die sich mit dem Themenkomplex automatisiertes Fahren konkret beschäftigen und dafür neue Lösungen auf den Markt bringen. Und wir sind sicher, das wird die klassische Automobilindustrie auch nachhaltig beeinflussen, nicht unbedingt zum Negativen, aber es wird einen großen Einfluss drauf haben. Und ich bin auch froh, dass in der wissenschaftlichen Ausbildung etliches passiert. Ich möchte hier nur stellvertretend zwei Wettbewerbe nennen, die für die Studenten üblicherweise sehr attraktiv sind. Das ist einmal der Carolo Cup, wo mehrere deutsche Universitäten daran teilnehmen, Fahrzeuge im Modellmaßstab aufzubauen und dann aber auch mit Software zu versehen, dass sie automatisiert fahren. Und auch Audi Autonomous Driving Challenge, was von Audi ein Wettbewerb ist, der an Studenten gerichtet ist, der jährlich stattfindet. Und dieser Wettbewerb soll auch dazu dienen, dass sich die Studenten schon frühzeitig damit beschäftigen, was muss ein Fahrzeug in Zukunft eigentlich von Softwareseite her alles leisten können. Kommen wir mal auf das Thema automatisiertes Fahren im Kontext zukünftiger Mobilität. Die Unterstützung der individuellen Mobilität durch Assistenzsysteme kann auf zwei Arten erfolgen. Zum einen im Einzelfahrzeug haben Sie die Möglichkeit, auch weiterhin die Fahraufgabe selbst durchzuführen. Und da sagt man ganz klar, wann, immer dann, wenn es Spaß macht, soll man auch die Möglichkeit haben, selber fahren zu dürfen. In langweiligen Situationen soll die Fahraufgabe oftmals aber durch das Fahrzeug auch übernommen werden. Das ist ein Komfortwunsch, den viele Kunden letztlich auch haben. Gerade im Stau ist es auch heutzutage in verschiedenen Seriensystemen letztlich auch schon möglich oder beispielsweise beim Parken. Der zweite Punkt, der nicht die Einzelfahrzeuge betrifft, sind die Flottenfahrzeuge für neue Mobilitätsdienste, die auf automatisierten Fahren beruhen. Das können zum Beispiel sein Carsharing-Dienstleistungen, die durch automatisierte Technologien einfach noch deutlich komfortabler werden zu nutzen oder auch sogenannte Robotertaxis. Die haben vielleicht momentan mit die größten Sorgen um ihre Jobs, aber da kann ich sie auch trösten. Ich glaube, da geht es noch eine ganze Zeit lang, bis wir im Robotertaxi in den Strecken, die momentan durch Taxifahrer bedient werden, wirklich eine Durchdringung haben von automatisierten Fahrzeugen, dass das kritisch wird. Das war eine kurze Einführung dazu, was sich eigentlich hinter dem Thema automatisiertes Fahren grob steckt. Jetzt möchte ich etwas technisch mal darauf eingehen, wie unterscheiden wir denn verschiedene Stufen des automatisierten Fahrens. Wir unterscheiden hier eigentlich 5 Stufen und diese Stufen sind international glücklicherweise auch anerkannt, weil die auch aus der Rechtsprechung heraus große Unterschiede bedeuten. Das ist das assistierte Fahren, das heißt, der Fahrer hat eigentlich dauerhaft die Fahraufgabe und wird in manchen Fahrbereichen sozusagen in der beispielsweise Lenkung oder im Beschleunigen des Fahrzeugs, Bremsen des Fahrzeugs durch ein Assistenzsystem unterstützt. Er hat aber durchgängig, und das ist das Entscheidende, die volle Verantwortung für das Fahren und muss sich der Fahraufgabe auch 100% widmen. Dann kommt das teilautomatisierte Fahren. Da spricht man davon, das Auto hilft sozusagen dem Menschen in der Hinsicht, dass es die Quer- und Längsführung über einen längeren Zeitraum letztlich übernimmt, aber auch dort der Mensch noch die volle Aufmerksamkeit dauerhaft das Umfeld sozusagen überwachen muss und sich im Klaren sein muss, was um ihn herum passiert. Bis dahin sind wir heutzutage oder heute in der, ich sage jetzt mal, Serienreife auch schon von verschiedenen Systemen, die sichtbar sind. Ab Stufe 3, nämlich ab dem Punkt, wo der Mensch dem Auto hilft, da spricht man jetzt vom hochautomatisierten Fahren. Das hochautomatisierte Fahren, da kann der Mensch sich der Fahraufgabe für einen gewissen Zeitraum zurücknehmen, muss sich sozusagen nicht mit voller Konzentration der Fahraufgabe widmen, muss allerdings mit einer gewissen Zeitreserve die volle Fahrfunktion letztlich wieder übernehmen können. Das Ganze führt zu einem etwas kritischeren Aspekt, weil die Frage ist, wie schnell kommt denn ein Mensch sozusagen, der Nutzer des Fahrzeugs, wieder an die Fahraufgabe zurück, dass er voll aufmerksam die Fahraufgabe wieder durchführen kann. Und letztlich dann die letzten 2 Stufen, 4 und 5, nennen sich vollautomatisiertes Fahren. Das Auto fährt, der Fahrer sitzt im Fahrzeug, muss sich der Fahraufgabe nicht mehr sozusagen annehmen. Und wenn das Fahrzeug ein Problem feststellt, muss es sich selber in einen risikominimalen Zustand überführen. Und die letzte Stufe fahrerlos, da ist die Frage, sprechen wir überhaupt noch vom Fahrzeug? Das sind dann auch die autonomen Fahrzeuge. Das ist die Unterscheidung zwischen dem automatisierten und dem autonomen. Das autonome Fahrzeug braucht keinen Fahrer, kann die Fahraufgabe oder das Fahren komplett ohne Nutzer durchführen. Warum das sinnvoll und nützlich ist, komme ich kurz später drauf. Ich habe schon angesprochen, rechtlich ergeben sich dort Unterschiede, auch technologisch ergeben sich dort Unterschiede. Die ersten 2 Stufen sind momentan von der Rechtsprechung her in der Hinsicht relativ einfach zu behandeln, weil einfach der Mensch weiterhin voll die Verantwortung trägt, wie beim ganz konventionellen Fahren letztlich auch. Wenn man hier über die Fehlersicherheit der Systeme spricht, dann verlangen die Normen hier von den Fahrzeugen den Einbau sogenannter Fehlersicherer oder Fail-Safe Systems. Das bedeutet, die Systemkomponenten müssen, wenn sie einen Fehler diagnostizieren, sich sicher abschalten können, werden dann aber auch nicht weiter zur Verfügung stehen. In dem Bereich der Hochautomatisierung, Vollautomatisierung spricht man von Fail-Operational bzw. fehlertoleranten Systemen. Dort muss man durch Redundanzen vorsehen, dass wenn ein Fehler auftritt, eine Systemkomponente ausfällt, trotzdem die Fahrfunktion zumindest in einer gewissen Art und Weise noch verfügbar ist und das Fahrzeug sozusagen sich selber noch in sichere Zustände überführen kann oder durch den Nutzer überführt werden kann. Das heißt, automatisiertes Fahren ist letzten Endes keine einzelne Funktion, die einfach auf ein Fahrzeug aufgepflanzt wird, sondern das sind viele Komponenten, die im Fahrzeug miteinander zusammenwirken. Das ist ein Gesamtsystem, was dort zusammenarbeiten muss, dass das sich sinnvoll umsetzen lässt. Wie gehen wir jetzt ran von der Entwicklung? Wo stehen wir momentan? Wenn man die Komplexität der Fahrsituation steigert oder die Fahrgeschwindigkeit steigert, dadurch steigt dann auch zunehmend die Schwierigkeit, das Ganze technologisch zu lösen. Und momentan sind wir an Punkten in strukturierten Umgebungen, das heißt klar zu beschreibenden Umgebungen, niedrigen Geschwindigkeiten, sind wir eigentlich in der Lage, automatisiert zu fahren. Das können heute unsere Staupiloten zu einem großen Teil. Wenn man die Geschwindigkeit steigert, das heißt in der strukturierten Umgebung, wie es auf einer Autobahn der Fall ist, bleibt, aber in eine höhere Geschwindigkeit geht, dann wird es technologisch anspruchsvoller, weil man einfach durch die Sensorik, die das Fahrzeug mit sich bringt, das heißt die Umfeldsensoren, über eine weitere Strecke vorausschauen muss. Das ist nicht einfach nur mit der klassischen Fahrzeugsensorik möglich, sondern benötigt auch letztlich die Hintergrunddaten wie beispielsweise digitale Kartendaten oder Verkehrsfunkdaten, hochgenaue Verkehrsfunkdaten, die das Fahrzeug dann letztlich ermöglichen, auch über mehrere hundert Meter vorausschauen zu können. Das ist die eine Steigerungsmöglichkeit. Das andere ist, aus der strukturierten Umgebung niedriger Geschwindigkeit in unstrukturierte Umgebungen zu kommen bei niedriger Geschwindigkeit. Das wären die Fälle, die man dann beim automatisierten Parken beispielsweise betrachtet. Und der anspruchsvollste Fall, der momentan ich sag mal, identifiziert ist, sind die unstrukturierten Umgebungen bei hohen Geschwindigkeiten, nämlich Fahrten über Landstraßen, möglicherweise enge Landstraßen durch Wälder, wo man jederzeit damit rechnen muss, dass auch Objekte, kann ein Tier sein, können auch Menschen sein, auf die Fahrbahn treten oder auf der Fahrbahn liegen und dementsprechend das Fahrzeug selbst bei hoher Geschwindigkeit gut und sicher reagieren können muss. Die Herangehensweise momentan der Automobilhersteller, aber auch der Forschungseinrichtungen ist ganz klar, zuerst die einfachen Situationen versuchen zu lösen in den Systemen, dafür auch übergreifende, tragfähige Lösungen zu finden und sich danach mit den schwereren Lösungen beschäftigen. Die unstrukturierten Umgebungen bei niedrigen und höheren Geschwindigkeiten sind eigentlich immer noch im Bereich der Kernforschung, dort wo eigentlich wirklich die Grundlagenforschung ansetzt, bis in den Bereich der Anwendungsforschung rein. Bei der strukturierten Umgebung hohe Geschwindigkeit, die Autobahnpiloten, da ist die Industrie heutzutage eigentlich an einem Punkt, dass sie sagen, da brauchen wir gar nicht mehr so sehr die Forschung dahinter. Da geht es eigentlich in der Vorentwicklung schon darum, die Systeme eigentlich umzusetzen. Ja, wie kommen wir jetzt zum, sag ich mal, autonomen Fahrzeug? Da gibt es momentan zwei Wege, die sich abzeichnen. Der eine Weg ist eben über die strukturierten Umgebungen höhere Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit steigern und auch zunehmend Fahraufgabe vom Fahrer abnehmen. Da erwartet man so in etwa 2020, 2022 erste letztlich Seriensysteme, um dann 2025 Richtung dem Autobahnpiloten zu kommen, der einem wirklich das Fahren von der Einfahrt bis zur Ausfahrt abnimmt. Oder der zweite Weg, wie man zu diesen Fahrzeugen kommt, ist eben hier über die langsame Geschwindigkeit vom sogenannten Valet Parking, das Parken in einfachen Parkumgebungen, dann in den städtischen Verkehr letztlich zu kommen, in den langsamen städtischen Verkehr und über den Weg sich langsam dem automatisierten Fahrzeug nähern, indem man dann kontinuierlich die Geschwindigkeiten letztlich steigert. Ich hatte es angesprochen, unter dem Level 2 assistiert teilautomatisiert, das sind serienreife Funktionen. Level 3, 4 und 5 sind noch in der Forschung und Entwicklung. Und jetzt komme ich nochmal mit etwas mehr Funktionen, die Fahrfunktionen, Entwicklungsstufen. Was haben wir momentan hier in dem Bereich der Assistenzsysteme? Abstandsregeltempomat haben viele Fahrzeuge schon seit mehreren Jahren verbaut. Auch die Spurhalteassistenten sind Standardsysteme, die eigentlich verbaut sind. In dem Bereich komplexerer Abstandsregeltempomaten, dann spricht man hier vom integrierten Abstandsregeltempomaten, der auch in städtischen Gebieten funktioniert, das heißt Verkehrszeichen berücksichtigt, Ampeln berücksichtigt. Das sind Systeme, die werden dann auch in etwa 2020 zu erwarten in Serie sein. Die Stauassistenten kommen dann zunehmend als teilautomatisierte Funktionen oder sind jetzt schon eben gerade in Serie gegangen. Und dann geht es weiter, wenn man hier Richtung den hochautomatisierten Fahrfunktionen schaut, auf einfache Fahrmanöver kooperativer Natur. Das heißt, dass die Fahrzeuge sich auch untereinander absprechen. Das Platooning auf Autobahnen, was für den Lkw-Nutzfahrzeugebereich sicherlich hochinteressant ist. Bis hin dann zu fahrerlosen Fahren auf ausgewiesenen Gebieten oder hier die, ich sag mal, komplexeste, am weitesten in der Zukunft liegende Funktion, die auch die Kooperation zwischen Fahrzeugen benötigt, sind komplexe kooperative Fahrmanöver, beispielsweise Fahren über Kreuzungen ohne Ampelanlagen, wo sich die Fahrzeuge untereinander synchronisieren oder das fahrerlose Fahren im urbanen Mischverkehr, das heißt zwischen den Fahrzeugen, wo es auch automatisiert und nicht automatisiert fahrende Fahrzeuge letztlich gibt. Und dafür ist zunehmend eine Menge an Umfeldsensorik notwendig, der Umgebungserkennung letztlich dient beim klassischen Tempomat. ACC-System, Active Cruise Control oder dem Lane-Keeping Support, Spurhalteassistenten, reichen einzelne Sensoren wie ein Radarsensor zur Messung des Abstandes oder die Kamerasensorik zur Vermessung der Spur vor dem Fahrzeug. Richtung dem Integrated Cruise Assist oder dem Highway Assistenten ist dann schon eine Sensordatenfusion zwischen mehreren Sensoren notwendig. Und letzten Endes, je weiter man dann Richtung den automatisierten, hochautomatisierten, vollautomatisierten Funktionen kommt, dann kommen mehrere Sensoren zum Tragen und dann letztlich auch noch Kartendaten. Ich möchte das Ganze jetzt mal anhand von einigen wenigen Anwendungsbeispielen mal demonstrieren, was letztlich damit gemeint ist. Der Integrated Cruise Assist fällt in die Kategorie assistiertes Fahren im städtischen Umfeld. Ich hatte es schon angesprochen. Es geht hier um die Erkennung von Hindernissen vor dem Fahrzeug. Da ist im Gegensatz zum Autobahnpiloten auch durchaus die Nachbarschaft von Objekten, die im nahen Umfeld auf der Nachbarspur sich bewegen, ganz, ganz relevant. Das heißt, es erfordert andere Charakteristik an die klassische Sensorik. Dann geht es darum, die relevanten Fahrzeuge vor dem Fahrzeug zu detektieren und eine Verkehrszeichen- und Ampelerkennung mit zu integrieren und in einem System umzusetzen. Was jetzt hier gleich gezeigt wird, ist ein Video eines unserer Versuchsfahrzeuge am FZI, was in dem Modus vom Fahrer gelenkt wird aber das Gaspedal und die Bremse durch das System gesteuert wird. Man sieht, das Fahrzeug fährt jetzt hier auf dem, das ist der Karlsruher Ostring. Wir haben dort auch eine Freigabe, auf den Strecken deutschlandweit testen zu können mit diesen aktivierten Funktionen, solange ein Sicherheitsfahrer an Bord ist und dort eingreifen kann. Und was man jetzt sieht, das Fahrzeug bremst jetzt hier aufgrund des vorausliegenden Fahrzeugs, was hier mit einer roten Box markiert ist. Andere Hindernisse werden so mit blauen Boxen erkannt. Das sind jetzt verschiedene Sensoren. Und warum es jetzt so wichtig ist, hier innerhalb der Fahrspur die Objekte zu klassifizieren und auch nach Relevanz einzuordnen, wird jetzt hier in den Szenen hier deutlich. Eben dadurch, dass es eben deutlich stärkere Krümmungen gibt im urbanen Umfeld, es nicht einfach das vorausfahrende oder das vor dem Fahrzeug stehende Fahrzeug oder fahrende Fahrzeug relevant ist, wie hier der LKW, sondern einfach das Fahrzeug, wenn es in dem Moment bremsen würde, einfach einen Fehler machen würde, weil eben die eigene Fahrspur klar frei ist. Es geht darum, rechtzeitig festzustellen, wann gehen die Objekte sozusagen weg, und dann, dass die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug, also ACC steht für Beschleunigen, Brake für Bremsen, die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug wählt, hier vom System selber festgestellt wird und auch immer der Grund dargestellt wird, warum das Fahrzeug diese Fahraktion letztlich durchführt. Das Ganze hat als Test für uns sehr erfolgreich funktioniert. Wir sind damit vielfach auf dem Ostring letztlich auch gefahren unter verschiedenen wechselhaften Situationen. Und klar, die Herausforderung ist die Erkennung von den Ampeln zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn sie gerade die Ampelzustände letztlich wechseln. Dann ein weiteres Beispiel, was dann im Bereich hoch- und vollautomatisiertes Fahren im Stadtverkehr und auf Landstraßen stattgefunden hatte, ist die Bertha-Benz-Fahrt 2013 gewesen von Mannheim nach Pforzheim. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ich möchte hier das Video auch nochmal einfach als Motivation letztlich stehen lassen. Ich weiß nicht, ob jeder das Video letztlich kennt. Wir hatten das Glück, als FZI zusammen mit dem KIT und Daimler dieses Projekt durchzuführen und rechtzeitig zur IAA soweit fertigzustellen, dass letztlich das Ganze in Demonstration gehen konnte.
Wir wollten ein realistisches Bild davon bekommen, was es braucht, um ein Auto autonom auf Überland- und Stadtstraßen fahren zu lassen. Und wir haben gesagt, lass es uns einfach mal ausprobieren. Auf 100 Kilometer im ganz normalen Verkehr. Mit einer Technik, die gar nicht so weit entfernt ist von dem, was in einer S-Klasse heute schon vorhanden ist. Und wir haben die Strecke genommen, auf der Bertha-Benz vor 125 Jahren Geschichte geschrieben hat, mit der ersten Überlandfahrt der Welt.
Die Herausforderungen waren gewaltig. Von der kleinsten Gasse bis zur Bundesstraße, vom Dorf bis in die Großstadt war alles dabei.
Normale Navigationssysteme sind einfach fürs autonome Fahren viel zu ungenau. Wir brauchen eine exakte Lokalisierung und wir brauchen eine hochgenaue Karte, damit wir auf der ganzen Strecke exakt wissen, wo befinden wir uns. Und deshalb verwenden wir Kameras, mit denen wir markante Punkte in der Umgebung aufnehmen und daraus zentimetergenau unsere Position berechnen können.
Wir müssen jedes Ampelsignal zu jeder Zeit und zu jeden Wetterbedingungen richtig erkennen.
Das Fahrzeug muss andere Verkehrsteilnehmer nicht nur erkennen, es muss auch vorausberechnen können, wo sie sich hinbewegen werden.
Wir müssen dem Fahrzeug beibringen, aus den ganzen Daten die richtigen Manöver abzuleiten. Zuverlässig und in Bruchteilen von einer Sekunde.
Ganz klar, das ist ein Forschungsprojekt. Bis zum Serieneinsatz wird es noch ein langer Weg sein, aber wir sind mit dem Projekt einen großen Schritt vorwärts gekommen.
Genau, ich hatte es gesagt, wir sind auch als FZI sehr stolz darauf, dass wir dort mitwirken durften bei der Entwicklung, und es war auch wirklich ein sehr spannendes und lehrreiches Projekt. Ich möchte jetzt kurz auf ein Detail eingehen, die Pfadplanung und die Sensorik. Das Fahrzeug hat mehrere Sensoren, zum einen Nahbereichsradare, mehrere Fernbereichsradare und jetzt im Gegensatz zum konventionellen Fahrzeug eben auch Radarsysteme, die wirklich deutlich zur Seite schauen, um in die Kreisverkehre letztlich blicken zu können. Nach hinten mehrere Radarsysteme, dann Kamerasysteme, die in dem Fall nach hinten hier und nach vorne das Umfeld letztlich überwachen. Und dann letzten Endes ein Stereokamerasystem auch noch nach vorne mit einem etwas engeren Sichtwinkel, um letztlich die Radarsysteme in der Genauigkeit der Ortsauflösung der Fahrzeuge oder entgegenkommenden Objekte letztlich mit zu unterstützen. Aus Sicht der Planung heraus veranschaulicht dieses Video hier jetzt ein bisschen, was passiert, wie dieses Fahrzeug eigentlich funktioniert. Und zwar hat es eine sehr, sehr genaue digitale Karte zugrunde liegen, in der wirklich durch sehr viel manuelle Arbeit, händisch die Wegrouten einprogrammiert wurden. Und dann werden die Objekte, die das Fahrzeug misst, dann zusätzlich eingetragen. Je nachdem, wo sie liegen, werden sie als diese Polygonzüge, die immer erscheinen, wenn die im Fahrweg drin liegen, eingezeichnet. Und das Fahrzeug versucht dann, solange genügend Platz zur Verfügung steht, dadurch durch diesen Korridor sozusagen einen Weg zu planen, eine Trajektorie zu planen, die unter gewissen Optimalitätskriterien so gewählt ist, dass es für den Nutzer, der im Fahrzeug drin sitzt, komfortabel ist. Das Ganze funktioniert auch für dynamische Objekte, entgegenkommende Objekte, die auch in der Zeit vorhergesagt werden, wo sie sich befinden. Und Sie kennen selber vom Fahren her, man muss im Fahrzeug sehr viel antizipieren, wo bewegen sich andere Objekte hin. Das hat man jetzt hier versucht, wenn sich hier zwei Farben sozusagen an einem Ortspunkt auf der Strecke übereinander liegen, dann wäre das eine Kollision, die versucht man zu vermeiden. Also versucht das Fahrzeug hier immer wieder sozusagen dann auch hier in einem sehr defensiven Modus die anderen Fahrzeuge vorbeizulassen, wenn dann die Spur für das eigene Fahrzeug wieder frei ist, dann letztlich weiterzufahren. Ja, wo lagen Probleme, kann man klar benennen. Das eine ist, die ganze Infrastruktur entlang der Strecke ist für die automatisierten Fahrzeuge soweit nicht einfach vorbereitet, sondern man musste eigentlich damit auskommen, was man gesehen hat. Und da war unter anderem dann auch Fälle mit dabei, wo wirklich durch die Kamerasysteme die Verkehrszeichen schlecht erkannt werden konnten oder die Ampeln schlecht erkannt werden konnten. Was ich meine mit, wenn es durch die Kamerasysteme schlecht erkannt werden kann, ist nicht nur der Algorithmus es nicht erkennen konnte, sondern auch der Mensch, der am Rechner saß und sich die Daten angeschaut hat, sich nicht sicher war, was sind denn jetzt eigentlich die Ausgabedaten. Davon diese Fälle letztlich gab es zu lösen. Die ganze Strecke wurde sehr hochgenau kartiert. Es wurde ein Lokalisierungsverfahren entwickelt, was auch in diesen engen Gassen, wo ein GPS-Einsatz nicht möglich ist, es ermöglicht, dass das Fahrzeug trotzdem eine Orientierung behalten konnte. Und damit war man dann auch in der Lage, wirklich erfolgreich das System zu zeigen. Und die Software ist auch in einer modifizierten Variante auch jetzt noch sehr stark im Einsatz, um das ganze Thema, also in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, um das Thema automatisiertes Fahren weiter in der Breite zu testen und zu schauen, wo kann man jetzt eben ohne diese starken Aufwände, die man für diese Fahrt getan hat, im Bereich der händischen Kartenerstellung schneller werden und schneller zu Möglichkeiten kommen, auf diesen Strecken automatisiert zu fahren. Die Systeme sind inzwischen nahezu marktreif oder teilweise schon verfügbar. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel vom Tweet von Herrn Musk von Tesla letztlich noch mitgebracht, der angekündigt hatte für das Tesla Model S, was bis dahin schon mehr als ein halbes Jahr im Verkauf war und durch Kunden genutzt wurde, kommt ein Software-Update, Version 7 für den Tesla. Damit geht dann auch der Autopilot auf der Autobahn auf Schnellstraßen. Over the air, der Kunde muss nicht sozusagen zum Händler gehen, sich das einspielen lassen, sondern das Fahrzeug muss zu Hause oder über die Supercharger an einer Internetstation sozusagen angeschlossen sein, bekommt dann das Update eingespielt, dann muss der Nutzer noch, ähnlich wie Sie es von Ihren Smartphones her dann kennen oder von der Rechnersoftware erkennen, einmal noch akzeptieren die momentanen Nutzungsbestimmungen, ob die Fahrfunktion, ob man damit einverstanden ist, dass die aktiviert wird und was die Bedingungen sind, unter welcher diese Fahrfunktion benutzt werden kann. Und dann ist es aktiviert, dann können Sie loslegen damit und können das Ganze fahren. Ohne weitere Bedienungsanleitung, ohne weitere Einführung. Und wenn man bei YouTube mal ein bisschen danach sucht, findet man auch einiges an Videos, die sehr positiv darüber berichten. Man findet allerdings auch Videos, wo die Nutzer auch einfach durch die Technologie erstmal etwas überfordert sind davon natürlich und möglicherweise mit dem Handy hinterm Lenkrad sitzen und filmen, während das Fahrzeug irgendwo hinfährt. In den Nutzerbedingungen steht drin, der Fahrer muss jederzeit die Fahraufgabe überwachen. Jeder, der sich mit Technik gerne beschäftigt, weiß, man probiert gerne sehr viel aus. Ich habe einen Bekannten, der selber so einen Tesla fährt und der ist begeistert von der Funktion und testet das in jedem möglichen Moment, wo das geht. Allerdings, man muss auch hier mit der Technik vorsichtig sein im Einsatz und den Einsatz vorsichtig auch in die Gesellschaft tragen. Mercedes hat die neue E-Klasse auf der CES angekündigt, beziehungsweise dann auf der Detroit Motor Show. Auf der CES haben sie angekündigt, dass die neue Bertha-Benz E-Klasse serienmäßig mit Serienhardware, mit Seriensensorik eine Testlizenz, eine Freigabe bekommt zum Testen auf den Highways in Nevada, zum Test von automatisierten Fahren. Das erfolgt in Amerika ähnlich wie in Deutschland. In Amerika ist es, meine ich, auf Staaten begrenzt. In Deutschland geht es über die Regierungspräsidien und wird dann entweder auf Strecken oder in Landesabschnitten dann freigegeben. Das Interessante an der Meldung ist tatsächlich, dass die Hardware im Fahrzeug, wie sie jetzt heutzutage käuflich erwerbbar ist, soweit ist, dass man damit auch hoch- und vollautomatisiert im Stadtverkehr oder auf Landstraßen letztlich auch fahren kann. Ein drittes Anwendungsbeispiel ist noch aus dem niedrigen Geschwindigkeitsbereich, das fahrerlose Fahren. Und da möchte ich auf ein Ergebnis zurückgreifen vom BMBF geförderten Projekt, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt AutoPLES, automatisiertes Parken und Laden für Elektrofahrzeugsysteme. und auf die Ergebnisdemonstration in der Hofdienergarage in Stuttgart verweisen, die im Oktober 2015 stattgefunden hat. Und ich lasse auch hier jetzt einfach mal ein Video laufen, was dort im Rahmen von der Demonstration aufgezeichnet wurde. Das Fahrzeug fährt dann selbstständig in das Parkhaus ein, bekommt einen Parkplatz zugewiesen durch das Parkhaus. Muss sich dann letztlich ohne GPS durch diese Parkumgebung letztlich dann bewegen. In dem Fall funktioniert das mit Laserscannern, die am Rande von dem Fahrzeug aufgebaut sind. Zwei Sensoren, einer links, einer rechts. Ein Sensor mit etwa 270 Grad Umfelderfassung auf der rechten Seite, ein weiterer hier auf der linken Seite. Und damit werden die Konturen vom Parkhaus einmal erfasst bei einer manuellen Durchfahrt. Und danach ist das Fahrzeug in der Lage, dann zu der Parkposition jetzt hier in Fahrt auf einer Ebene. Das hat funktioniert in leeren Parkdecks, auch in vollen Parkdecks, mit der Karte, die aufgezeichnet wurde, mit dem leeren Parkdeck dann entlang fahren zu können. Die Nutzung von Infrastruktursensorik ist an der Stelle eigentlich optional. Je mehr Sensorik, das ist so das Übliche auch, je mehr man da nutzt, je besser die Parkhäuser auch ausgestattet sind, desto besser kann man die Fahrzeuge dann natürlich auch unterstützen. In dem Szenario war es so, dass das Fahrzeug vom Parkhaus letztlich nur den Parkplatz zugewiesen bekommen hat und dann über eine topologische Karte auch bewusst ist, wo dieser Parkplatz sich letztlich befindet und das Fahrzeug selbstständig das sichere Fahren gewährleistet und auch das Parken. Die Vorteile für moderne Parkgaragen liegen dann auch darin, nicht nur, dass es natürlich ein Komfortgewinn letztlich ist, sondern eben auch darin, dass man in diesen Parkgaragen, je nachdem wie die gebaut sind, auch wirklich hochverdichtet parken kann, mehrere Fahrzeuge hintereinander parken kann und Sie sich damit sicherlich gut vorstellen können, dass in urbanen Umgebungen hier in Mannheim in den Quadraten beispielsweise in den Parkhäusern, wo sicherlich oftmals auch der Parkplatzmangel ist, man einfach die Parkplätze deutlich effektiver oder effizienter nutzen kann, indem mehr Fahrzeuge dort geparkt werden, wenn es sich nicht um Mischbetrieb handelt. Ja, dieser Nutzen an Komfortgewinn, das hohe Potenzial auch letztlich für neue Geschäftsmodelle, ist auch im Juni 2015 von Bosch, Daimler und Car2Go, ich sag mal davor sicherlich schon erkannt worden, aber dort publik gemacht worden, dass sich Bosch und Daimler zusammengetan haben, um an dem sogenannten Valet Parking gemeinsam Komponenten zu entwickeln. Dahingehend, dass die Fahrzeuge eben, die Car2Go-Fahrzeuge, die in Parkhäusern geparkt sind, durch Kunden vor dem Parkhaus durch Smartphone gerufen werden können, dann aus dem Parkhaus herausfahren und der Kunde dann sozusagen sich nicht mehr im Parkhaus auf die Suche nach dem Fahrzeug machen kann und direkt aus der Stadt sozusagen nahtlos eigentlich in das Fahrzeug einsteigen kann. Weitere Szenarien, die sich da im niedrigen Geschwindigkeitsbereich abspielen, dann ein anderes sozusagen Geschäftsmodell ist das sogenannte Call a Car, dass man sich ein Fahrzeug im urbanen Bereich ruft. Da sind wir momentan gerade mit Prototypen dran, das Ganze umzusetzen. Da soll das Fahrzeug auf kurzen Strecken sozusagen vom Parkplatz oder vom Parkhaus aus dem Parkhaus herausfahren und bis zur Haustür fahren. Der große Nutzen darin ist eigentlich der, dass sich Carsharing-Angebote meistens darin limitiert sind, wie weit nächste Carsharing-Station von Ihrem Haus entfernt ist. Und je weiter das ist, desto unkomfortabler ist es zu nutzen, wenn man einkaufen geht und dann Einkäufe nach Hause tragen muss oder beziehungsweise nach Hause fährt und dann nochmal los muss, um das Fahrzeug wegzufahren. Da sieht man einen großen Nutzen drin. Das Ganze kann dann der deutlichen Reduktion auch letztlich von privat genutzten, von rein privat genutzten Fahrzeugen letztlich dienen oder ist dann wahrscheinlich, je mehr sich Carsharing letztlich verbreitet und je komfortabler es zu nutzen ist, desto mehr sind auch Kunden damit einverstanden, auf ihr Fahrzeug, auf ihr privat genutztes Fahrzeug zu verzichten. Und man spricht hier zwischen Faktor 2 bis Faktor 12 der Fahrzeuge pro Carsharing-Fahrzeug, die privat damit nicht mehr angeschafft werden würden, wenn diese Technologien, also so ein automatisiertes Fahrzeug im Carsharing zugeführt wird, sozusagen serienreif sind und erprobt sind und gut funktionieren. Und da ergeben sich natürlich auch noch weitere Nutzensteigerungen durch Synergien von elektrischem und vernetzten Fahren. Die Vernetzung braucht man sowieso, um das Fahrzeug zu rufen. Das elektrische Fahren eben, dass gerade Carsharing-Fahrzeuge im häufigen Bereich auf Kurzstrecken genutzt werden und damit eigentlich der elektrische Antrieb eigentlich von Vorteil ist. Ich möchte jetzt noch kurz auf weitere technologische Herausforderungen mal zu sprechen kommen. Die liegen im Wesentlichen eigentlich in vier Bereichen. Zum einen in der Technologie, die fahrzeugseitig oder auch infrastrukturseitig momentan vorhanden ist. Dann in den Geschäftsmodellen, die zu entwickeln sind dafür, wo der Nachweis erbracht werden muss, dass diese Modelle auch wirtschaftlich tragfähig sind. Und die Mobilitätskonzepte, die zeigen müssen, dass es letztlich auch individuelle Mobilität für den Einzelkunden auch durchaus gewünscht ist, dass sie in dem Maße durchgeführt wird. Dann ganz klar ein ganz großes Thema ist das Thema legale Aspekte und die Validierungsfähigkeit von solchen Systemen, also die rechtliche Rahmenbedingungen davon. Und letzten Endes, und ich glaube, deswegen sind auch heute sicherlich einige hier, auch die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, wie geht man denn mit diesen Systemen um und was für Auswirkungen haben die denn auf mich? nochmal in die technologischen Herausforderungen zu blicken. Ein ganz elementarer Punkt ist die Perzeption der Fahrzeuge, wo wir heute noch an einem Punkt sind, dass zwar die Sensorik soweit im 360-Grad-Umfeld des Fahrzeugs, also um das Fahrzeug herum, funktioniert, aber bei welchen Wetterbedingungen? Bei Gutwetterbedingungen, wo man keinen starken Regen hat, wo man keinen Schneefall hat, funktioniert das Ganze relativ gut. Der Nachweis muss erst noch erbracht werden, dass es auch bei Schlechtwetterbedingungen die Sensorik genau die gleiche Leistungsfähigkeit hat oder auf welche Sensorik man dann gehen muss, die eine bessere Leistungsfähigkeit oder zumindest eine ausreichende Leistungsfähigkeit hat unter den Bedingungen. Das spricht man hier von der 24-Stunden-7-Tage-Verfügbarkeit über das ganze Jahr hinweg. Zu jeder Tages- und Nachtzeit muss die Sensorik verfügbar sein oder alternativ, wenn es nur bei Tag zur Verfügung steht, die Sensorik oder diesen Funktionsnachweis bringt, dann darf das Fahrzeug natürlich auch nur in den Zeiten diese Funktionalität anbieten. Dann ganz klar, was sich mehr und mehr ergibt, ist hier dieses Thema zentrale Informationsverarbeitung, dass alle Daten im Fahrzeug zu mehr oder minder einem zentralen oder wenigen zentralen Steuergeräten zusammenfließen und dort eine sichere Entscheidung getroffen wird, was das Fahrzeug wann zu tun hat. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle, die muss weiterhin vorhanden sein und die muss intuitiv sein, egal ob Sie jetzt sozusagen als Nutzer nur im Fahrzeug drin sitzen oder das Fahrzeug wirklich selber bedienen, muss das Ganze intuitiv sein und zwar nicht nur nach innen, sondern, und ich glaube, dort haben wir auch noch ein großes Forschungsbedarf, auch nach außen, nämlich die Person, die am Fußgängerüberweg steht und das automatisiert ankommende Fahrzeug rüberwinkt, das muss erkannt werden, diese Geste. Und die muss sicher erkannt werden, dass das Fahrzeug versteht, die Person möchte nicht über den Fußgängerüberweg, ich darf weiterfahren. Das ganze Thema Aktorik ist ein weiterer Punkt. Was dort die Herausforderung eigentlich ist, ist, die muss unter jeder Bedingung funktionieren, selbst wenn sozusagen die Bordelektronik vollständig ausfällt, muss es noch in der Lage sein, das Fahrzeug, wenn es vollautomatisiert gefahren wird, das heißt ohne Fahrereingriff, der in dem Moment stattfindet, muss das Fahrzeug noch in der Lage sein, über wenige Sekunden hinweg zumindest noch eine sichere Trajektorie fahren zu können, die das Fahrzeug in irgendeiner Art und Weise sicher zum Stillstand bringt. Das heißt, es muss mit Zusatzelektronik abgesichert werden, möglicherweise zusätzlichen Aktorikkomponenten. Und dann das ganze Thema, ich hatte es gerade schon angesprochen, Evaluierung, Validierung ist ein großer Punkt und die Architektur und Sicherheit, und zwar aus sogenannter Safety- und Security-Sicht. Das bedeutet Safety zum einen die Absicherung gegenüber technischen Fehlern, was heutzutage schon über funktionale Sicherheitsmodelle adressiert wird. Security auch die Sicherheit gegenüber Angriffen von außen. Beispielsweise sind die Fahrzeuge und die Fahrzeugsysteme heutzutage so vernetzt im Fahrzeug, dass wenn ein Angriff von außen stattfinden kann, dann kann beispielsweise bei Dunkelheit auch das Licht abgeschaltet werden elektronisch oder die Bremsen unterdrückt werden. Und das will definitiv kein Kunde. Das heißt, da müssen technologisch auch noch Lösungen eingeführt werden und da ist man momentan dran. Da gibt es auch Forschungsprojekte, die dazu gerade starten oder auch letztlich schon erste Ergebnisse gezeigt haben, zu zeigen, an welchen Stellen müssen wie sozusagen Firewalls eingebaut werden oder Maßnahmen getroffen werden, dass es Abschottungen gibt gegen Angriffe von außen letztlich. Und ein ganz klarer weiterer Schwerpunkt ist das ganze Thema Softwarezertifizierung. Diese Softwarestände, die Sie momentan im Fahrzeug finden, die werden, Sie kennen es, nur über die Werkstätten momentan Updates verteilt. Tesla geht dort einen neuen Weg, einen sehr für den Nutzer komfortablen Weg, dass es over the air eingespielt wird. Aber auch dort muss eine gewisse Art von Zertifizierung stattfinden, dass eben keine fehlerhafte Software eingespielt wird, die entweder die Funktion limitiert oder begrenzt oder in der Hinsicht unangenehm verändert oder eben über einen Angriff gezielt absichtlich negativ verändert. Ein zweiter Punkt, ich hatte eingangs angesprochen, die Vision Zero, das Fahren ohne Unfälle. Ziel ist, durch die Fahrzeuge den Verkehr sicherer zu machen. Das heißt auch, hier die Anzahl an Verletzten oder sogar an Toten kontinuierlich Richtung Null zu bewegen. Und jetzt ist die Argumentation hier oftmals die, die meisten Unfälle resultieren aus menschlichen Fehlern. Ich glaube, etwa 90% der Unfälle im Straßenverkehr resultieren aus menschlichen Fehlern. Da liegt die Hypothese oder die These nahe, die menschlichen Fehler einfach zu unterdrücken, dadurch, dass das Fahrzeug automatisiert fährt, dann sind wir ja fertig damit. Das Problem an der Rechnung ist, dass der Mensch etwa im Schnitt 7,5 Millionen Kilometer zwischen zwei Unfällen unfallfrei fährt. Und den Nachweis können wir Techniker momentan noch nicht bringen, dass die Fahrzeuge auch diese 7,5 Millionen Kilometer auch in der Lage sind, genauso alle Situationen sicher sozusagen zu durchfahren. Das heißt, hier gibt es letztlich noch viel zu tun im Bereich der Verifikation und im Bereich der Aufgabenteilung zwischen Fahrer und Fahrzeug. gerade im Bereich des hochautomatisierten Fahrens, wo der Fahrer eben nach einer gewissen Zeit die Fahraufgabe zurück übernehmen muss, gibt es Studien, die belegen, dass im Mittel etwa mit 2,7 Sekunden gerechnet werden muss, bis eine Übernahme wieder erfolgt. Das hängt ein bisschen auch von der Nebentätigkeit ab. Das Maximum liegt dann plötzlich mal bei 8 Sekunden. Dann ist die Frage, wie geht man mit den Personen um, die eben eher zu dem Maximum hintendieren. Und es gibt auch Studien, die belegen, dass bei gewissen Nebentätigkeiten trotz optischer, also durch einen Blinken beispielsweise, oder haptischer Warnung durch ein Vibrieren des Sitzes oder des Lenkrads oder akustischen Warnungen, ein Nutzer hochgeschaut hat von seiner Nebentätigkeit am Laptop, eine Mail zu bearbeiten, hochgeschaut hat und danach wieder weitergemacht hat. Und wie geht man mit denen um? Das heißt, im Schluss ist beim hochautomatisierten Fahren die Rückfallebene, der Fahrer muss zwar nach gewisser Zeit die Fahraufgabe übernehmen können, aber wenn er es nicht tut, ist die Rückfallebene eigentlich dann das vollautomatisierte Fahren. Und dahingehend muss zunächst mal die Robustheit gesteigert werden hinsichtlich der Grenzfälle. Was passiert, wenn Spurmarkierungen fehlen? Damit muss das Fahrzeug auch im kurzfristigen Bereich umgehen können oder plötzlich auftretende Hindernisse. Eben alles das, was man nicht über längere Zeit in den Karten ablegen kann. Selbst wenn die Karten im Minutenrhythmus aktualisiert werden, oder selbst sogar im 10-Sekunden-Rhythmus, wenn dort eine Aktualisierung stattfinden würde zwischen den Fahrzeugen, müssen mit plötzlich auftretenden Hindernissen umgegangen werden können. Kritische Fehler müssen behandelt werden können, nämlich Ausfall einzelner Sensoren. Das ist meistens noch nicht so das Problem, also ja, sollte noch nicht so das Problem sein, solange Sie redundante Sensorik im Fahrzeug haben. Widersprüchliche Messungen, da wird es dann schon spannender. Wie geht man damit letztlich um? Also wenn der eine Sensor sagt, ich habe kein Objekt vor dem Fahrzeug, und der andere Sensor sagt, ich habe 30 Meter vor dem Fahrzeug ein Objekt, wem vertrauen Sie? Da müssen Sie möglicherweise Hintergrundinformationen noch mit hinzuziehen. Welche Lichtverhältnisse haben Sie? Welchem Sensor können Sie unter welchen Bedingungen besser vertrauen? Und dafür gibt es mathematische Formulierungen, wie man diesen Widerspruch letztlich dann auch quantifizieren kann. Und damit muss aber in der Planung, in der Entscheidungsfindung des Fahrzeugs umgegangen werden. Störung der Fahrdynamik durch den Fahrer. Was passiert, wenn der Fahrer einfach mit dem System mal spielen will und es mal an den Rand der sozusagen Vernunft bringt und immer mal wieder durch eine Lenkbewegung aufschaukelt? Sind die Regler gut genug, das Ganze zu unterdrücken, oder stellt das Fahrzeug schnell genug fest, dem Fahrer dann die volle Fahraufgabe zurückzugeben? Und was passiert, wenn das nicht absichtlich war? Und fatale Fehler, ganz klar der Ausfall mehrerer oder aller Sensoren. Das heißt, das Fahrzeug auf einen Schlag wirklich blind ist oder der Fahrzeugbus nicht mehr funktioniert durch einen Kabelbruch oder durch ein Versagen von der Systemelektronik oder die ganze Spannungsversorgung unterbricht. Für die Fälle muss das Fahrzeug jederzeit in der Lage sein, Notfalltrajektorien durchzuführen. Die müssen im Vorfeld berechnet sein. Das heißt, das Fahrzeug muss nicht nur zu jedem Zeitpunkt die Wunschtrajektorie, die komfortabelste Trajektorie berechnen, wo das Fahrzeug in den nächsten Sekunden sich aufhält, sondern es muss gleichzeitig immer mit dem Fall rechnen, dass im nächsten Messschritt, im nächsten Verarbeitungsschritt nichts mehr zur Verfügung steht oder nichts mehr, ja sozusagen keine weiteren Informationen mehr reinkommen. Das heißt, es muss damit umgehen können, möglicherweise in der Spur zu bremsen oder wenn möglich auf die rechte Spur zu fahren und dort zu bremsen oder im Optimalfall, und das sind dann Degradationsstrategien, eben auch Planungskonzepte mitzubringen, die das Fahrzeug dann, wenn möglich, auch auf den Standstreifen noch bringen und dort zum Stopp kommen. Und dort kommt jetzt ein ganz essentieller Teil zu tragen, nämlich das ganze Testen. Ich glaube, in der Bevölkerung ist es oftmals noch gar nicht so bewusst, wie viel eigentlich mit automatisierten Fahrzeugen schon heute getestet wird. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ist es möglich für die Forschungsinstitute, für die OEMs, für die Zulieferindustrie, für speziell ausgerüstete Fahrzeuge unter der Bestimmung, dass ein Sicherheitsfahrer an Bord ist, der jederzeit die Fahraufgabe übernehmen kann, Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, die dabei helfen können, dass man diese Fahrzeuge eben automatisiert schon testen kann. Das gibt es schon seit mehr als 10 Jahren, aber schon heute finden sehr, sehr viele Tests im öffentlichen Raum statt für Einzelfahrzeuge unter Überwachung durch geschulte Sicherheitsfahrer. Das ist in den USA übrigens auch nicht anders. Also auch dort erfolgt das automatisierte Fahren oder auch die autonomen Fahrzeuge von Google fahren immer mit einem Sicherheitsfahrer bisher noch. Und Google hatte versucht vor kurzem, ein Spezialfahrzeug zuzulassen, was ohne Lenkrad auskommt. Und das wurde meines Wissens nach Google untersagt, sodass es ein Lenkrad nachrüsten musste, auch wenn es nicht genutzt werden soll in den Versuchen, aber zumindest um jederzeit die Möglichkeit zu haben, dass ein Fahrer noch die Möglichkeit hat, einzugreifen. Besondere Teststrecken sind die Autobahn A9, digitales Testfeld Autobahn. Das ist der Schwerpunkt im Wesentlichen der Test von Funktechnologien für vernetztes Fahren. Ich fand, was Motor Talk geschrieben hat, ganz interessant: werden Autofahrer aus Fleisch und Blut bald zum Verkehrshindernis? Meine These ist dort ganz klar nein. Diese Teststrecken werden so umgesetzt und müssen so umgesetzt werden, dass der normale Verkehr und der Mischbetrieb immer sichergestellt wird und zumindest solange es jetzt nicht zu einem Unfall kommt, der ganz klar andere Auswirkungen hat, eigentlich der normale Verkehr auch nicht dadurch beeinflusst wird und auch nicht damit beeinflusst werden darf. Vielleicht als kurze Anekdote, dieses Video, was Sie vorher gesehen haben im Parkhaus, da haben wir sehr, sehr viel, also im normalen Betrieb von dem Parkhaus getestet. Die beste Testzeit war zwischen 2 und 3 Uhr nachts, weil dort einfach wenig los war und man wirklich in Ruhe auch mal in dieser Spindel, wo das Fahrzeug gefahren ist, auch mal 2 Minuten stehen bleiben konnte und auch mal schauen konnte, was macht denn das System jetzt hier in dem Moment. Das hat man auf der Autobahn sehr selten oder gar nicht, diese Möglichkeiten. Da kommen dann abgesicherte Gelände oder eben, wie es jetzt hier die Teststrecke von Daimler in Immendingen ist, in Baden-Württemberg, oder eben geschlossene Testgelände vom KIT Campus Ost ist ein Beispiel. Die kommen dort zu tragen, wo man einfach dann auch in ähnlichen Umgebungen das Fahrzeug dann entsprechend testen kann, ohne den öffentlichen Raum zu beeinflussen. Auch in Baden-Württemberg gibt es dort Bestrebungen, solche Testfelder aufzubauen. Insbesondere das Testen von autonomen, also wirklich fahrerlosen Fahrzeugen, stellt eine große Herausforderung dar, weil dort dann letztlich plötzlich mal kein Fahrer mehr drin sitzen soll und vielleicht auch die Geschäftsmodelle erst wirklich erprobt werden können, wenn wirklich kein Fahrer mehr drin sitzt. Das heißt, da ist die Frage, wie erfolgt die Absicherung der Tests, wie erfolgt der Eingriff bei Fehlern? Das sind noch teilweise auch ungeklärte Fragen. Wir sind ganz froh, dass Baden-Württemberg auch diesen Weg gehen will, diese Testregionen zu fördern. Und diese Testregionen dienen auch ganz klar dazu, auch Vertrauen in die Technologie, auch in der Gesellschaft letztlich zu schaffen, durch zum einen Demonstrationen, aber auch eben durch das Wissen, dass diese Tests einfach nahtlos stattfinden und gar nicht den eigentlichen Verkehr beeinflussen. Dann möchte ich jetzt auch zur Zusammenfassung kommen. Das automatisierte Fahren hat ein hohes Potenzial für die individuelle Mobilität, sowohl im Einzelfahrzeug als auch in neuen Geschäftsmodellen, in neuen Mobilitätskonzepten. Technologisch existieren für viele Herausforderungen schon geeignete Konzepte, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Herausforderungen. Ein weiteres Beispiel aus der Umfeldsensorik herausgegriffen. Ford hat relativ deutlich oder eine Nachricht gebracht, sie seien jetzt der erste Automobilhersteller gewesen, der automatisiertes Fahren bei Schnee getestet hat. Also nur oftmals stehen diese Nachrichten im Raum, wann kommt das automatisierte Fahren? Das wird ja in den nächsten 2, 3 Jahren jetzt schon in Serie sein. Es gibt noch ganz, ganz viele Situationen, die explizit ausgeklammert sind, wo man gesagt hat, dem widmet man sich bisher noch nicht, um erstmal andere Schritte zu gehen. Schnee, Klette ist ein Punkt davon, wie geht das Fahrzeug damit um, selbstständig festzustellen, dass eine Fahrbahn möglicherweise glatt ist. Was bedeutet das für die Planungsalgorithmen und die überliegenden Algorithmen? Die müssen davon ja wissen. So wie es der Mensch eben auch macht, der bremst einmal, stellt fest, das Fahrzeug rutscht, also muss ich danach ganz anders fahren, eine ganz andere Fahrweise an den Tag legen. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun und das automatisierte Fahren im Sinne voll- und hochautomatisierten Fahren wird sich sicherlich erst dann durchsetzen lassen, wenn sich die Technik auf selten eintretende Ausreißer wirklich begrenzen lässt. Dann lässt sich auch aus Haftungssicht her irgendwann sinnvoll argumentieren, dass es wirtschaftlich möglich ist. Zusammenfassend möchte ich auch sagen, es gibt in Deutschland, aber auch ganz speziell in Baden-Württemberg sehr, sehr viele Aktivitäten, die sich nicht nur aus förderpolitischer Sicht damit beschäftigen, sondern auch im Sinne von Gremien, Initiativen, komme ich gleich nochmal drauf. Baden-Württemberg kann als ein Leitanbieter gesehen werden. Und wenn ich es vergleiche mit dem, was an Technologien im Silicon Valley zur Verfügung steht, dann sind die größten Player, die im Silicon Valley neben Google, Tesla und Apple dort momentan spielen, ganz klar die deutsche Automobilindustrie, die dort vor Ort ist und ganz, ganz aktiv am Testen ist und die Technologie am Vorantreiben ist. Und das ist das eine Thema, Leitanbieter von Technologien. Möglicherweise ist Baden-Württemberg auch gleichzeitig ein Leitanwender, wenn man, wie hoch das Verkehrsaufkommen in Baden-Württemberg ist, wie viel Staus gibt und wo man eigentlich die Hoffnung hat, dass das durch automatisiertes Fahren reduziert wird. Noch ganz kurz zu den Initiativen in Baden-Württemberg. Das eine Thema ist das FCD House of Living Labs, in dem wir angewandte IT-Forschung und Wissenstransfer ganz aktiv betreiben und mit Partnern aus kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch Großindustrie hier in den Fahrzeugen Lösungen integrieren, testen. Dann ganz klar die Forward IT-Initiative der Landesregierung Baden-Württemberg hat dazu geführt, dass viel im Bereich Digitalisierung in der Mobilität vorangetrieben wurde. Und hat das auch unterstützt, dass es einen Zusammenschluss gibt, eine Bündelung von Forschung und Wissen, von Partnern aus Forschung, Wissenschaft und Industrie, die in dem Bereich technologischer Herausforderungen sehr aktiv forschen, im Tech Center A-Drive. Weiter sehr aktiv ist das Cluster Elektromobilität Südwest und darin insbesondere die AG Intelligent Move, die sich eben dem Thema automatisierte elektrische Fahrzeuge, vernetzte Fahrzeuge, neue Mobilitätslösungen verschrieben hat und dort auch sehr aktiv ist, im Weitertreiben der Partner an diesen technologischen Herausforderungen zu arbeiten.
Der Weg hin zum vollautomatisierten Fahrzeug. Darüber berichtete uns vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe der Ingenieur Dr. Thomas Schamm. Alle Zahlen, die er in seinem Vortrag nannte, darauf hat er immer wieder hingewiesen, sind nur grobe Vermutungen. Wann auch ihr euch ein Modell anschaffen könnt, bei dem ihr euch um absolut gar nichts mehr kümmern müsst, wer weiß. Sagen wir es mal so, die Experten sind sich relativ einig, dass es in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sein wird. Der Hörsaal ist ja vorsichtig, kann natürlich auch schon in wenigen Jahren sein.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.